Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Willkommen zu unserem Lieblingsgast-Podcast. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen zu Plus 1, der Show, die von einem gemütlichen Wohnzimmer manchmal kaum zu unterscheiden ist. Ich muss Ihnen das jetzt mal sagen, fast wären wir nicht zusammengekommen. Denn bis vergangenen Montag hatte ich meinen letzten Corona-Test ausstehen, also das Ergebnis war noch nicht da. Und ich hatte auch den Eindruck, dass ich diesmal nur knapp bestanden habe. Also das ist wirklich schon klar, weil niemand ist ein bisschen schwanger und niemand hat nur knapp kein Corona. Dennoch musste ich diesmal ein bisschen mehr zittern. Irgendwie gefühlt war ich dieses Mal dran, habe ich so gedacht. Darum habe ich nach knapp negativ bestandenem Corona-Test erstmal ein Tänzchen um den Corona-Baum veranstaltet und sicherheitshalber noch ein bis zwei handelsübliche Jungfrauen geopfert aus lauter Dankbarkeit. Ja. Und was soll ich Ihnen sagen? Das hat geklappt. Ich sitze hier vollkommen symptomfrei im Plus-1-Studio heute. Tja, und vielleicht schaffen Sie sich ja auch einen Corona-Baum an. Das mit den Jungfrauen ist natürlich Geschmackssache. Ich habe einen wunderbaren Gast dabei am anderen Ende der Leitung. Es handelt sich um eine Frau, die ich sehr oft im Leben bislang verpasst habe. Ruth Herzberg ist heute bei mir. Hi Ruth.
Hallo Caro.
Ja, Guten Tag. Ich habe das schon gesagt. Unsere gemeinsame Geschichte, wenn man es überhaupt so nennen kann, ist eine Geschichte des Verpassens. Also zum einen bist du schon seit deiner Teenagerzeit eng befreundet mit jemandem, den ich auch schon fast 20 Jahre kenne. Zum anderen waren wir oft an gleichen Orten zum Feiern zum Beispiel. Und dann warst du auch sogar mal in einer nach mir benannten Radiosendung zu Gast. Mit deiner Kunst, dumm nur, dass ich just an diesem Tag nicht da war, als hätte uns das Schicksal irgendwie immer wieder sanft aneinander vorbeigeleitet. Glaubst du, das war für irgendwas gut?
Ich habe diesen Glauben verloren, dass das Schicksal irgendwie, dass da irgendwelche Planungen dahinter stehen. Ich kann dem keinen, ich finde es schade. Warum sind wir uns nicht früher begegnet? Ist doch traurig.
Also, ja.
Was soll das? Das macht ergibt keinen Sinn. Und ich werde es auch anprangern bei unserem gemeinsamen Freund.
Ja.
Dass der uns so auseinandergehalten hat. Ich lasse ihm das an, finde ich nicht okay.
Ja.
Aber vielleicht will uns das Schicksal doch was lernen, dass man immer wieder positiv überrascht werden kann im Leben.
So sieht's aus. Ja, dann haben wir uns vor drei Wochen zum ersten Mal getroffen, durch besagten Freund arrangiert, bei mir zu Hause verabredet. Und jetzt ist Folgendes passiert. Du kamst rein, es war bitterkalt, darum hattest du viele Jacken an und die hast du alle sofort abgelegt. Dann haben wir festgestellt, wir würden gerne ein Bier zusammen trinken und du hast dich sofort bereit erklärt, welches zu holen. Und ich sag noch, lass die Jacken hier. Zum Bier holen muss man nur in den nächsten Hauseingang gehen. Also das kannst du zeitlich kaum bemessen, wie wenig Zeit man braucht, um da reinzugehen. Ja, dann habe ich natürlich gedacht, du kommst gleich wieder. Ich meine, wie lange kann das dauern? Aber die Minuten glitten dahin. Und Ruth Herzberg war nirgends zu sehen. Ich habe dann aus dem Fenster geguckt und ich konnte das nicht verstehen. Und habe mehrmals laut zu mir selber gesagt, nein, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich die endlich kennenlernen dürfen und schon ist sie wieder weg. Wie sie mir durch die Finger geronnen ist. Ich habe sie noch nicht mal umarmt. Ja. Und das waren keine zwei Minuten, habe ich so gedacht, ehe ich sie wieder ziehen lassen musste. Und nach gefühlt einer halben Stunde kamst du dann fröhlich mit zwei Bierflaschen um die Ecke. Was war passiert?
Die hat gesagt, sie hatte kein Bier. Nur so Weizen oder irgendwas. Und das wollte ich nicht. Und du meintest, du hättest so lange kein Bier getrunken. Und ich wollte dann was Besonderes mitbringen. Und ich dachte, das kann nicht sein hier in der Gegend. Also ein spät hier am anderen. Und ich habe einfach keinen gefunden. Und ich war wie in einem UFO. Ohne Handschuhe, Handy und ohne Mantel. Und irgendwie, ich hatte auch das Gefühl, ich bin hier aus dem Zeit- und Raumkontinuum herausgefallen, weil es wurde auch immer kälter.
Ja.
Und irgendwann war ich schon so weit weg, dass Umkehr auch schon Schwachsinn gewesen wäre.
Es ist so, dass ich für einen Moment bereit war zu glauben, dass du jetzt einfach wieder aus meinem Leben verschwunden bist, weil du so kurz nur da warst. Ja?
Genau, ich hatte aber die gleiche Geschichte in meinem. Ich habe gedacht, das wäre eigentlich so eine Kurzgeschichte, also ein guter Anfang oder für einen Hollywood-Film oder so verschollen.
Gut, dann haben wir uns eigentlich auf Anhieb prima verstanden und ich freue mich, dass du endlich da bist. Herzlich willkommen, Ruth Herzberg. Ruth, wir haben einen ähnlichen Background. Wir sind beide im Osten geboren. Unsere Mütter waren am Theater, also ein DDR-Künstlerhaushalt war unser Nest. Wir sind dann nach Berlin-Marzahn gezogen und da herrschte ein ganz anderer, also wenn ich wir sage, meine ich in dem Fall mich, da herrschte ein ganz anderer und zwar viel rauerer Ton als da, wo ich hergekommen bin. Und wir beide, du und ich, wir haben festgestellt, also dass DDR-Kindheiten häufig verklärt werden, aber eigentlich im Rückblick gar nicht so toll waren, oder?
Ja, ich habe vor 2 Jahren sogar festgestellt, dass selbst ich meine Kindheit verklärt habe. Und erst vor 2 Jahren ist mir aufgefallen, dass ich eine schreckliche Kindheit hatte. Und dass die DDR echt kein, also es war nicht so ein angenehmes Land, muss man sagen. Also ich verstehe, dass es auch verklärt wird.
Ja, besonders für Kinder eigentlich nicht.
Ja, genau, eben, also man kennt ja diese Bilder von den Babys in den Einkaufswagen vor den Kaufhallen, also dass man einfach so sein Baby im Wagen vor der Kaufhalle, Supermarkt, wie es heute genannt wird, stehen lassen konnte, ohne dass es entführt wird. Oder zum Beispiel ich als Kind, wir hatten eine riesige Höfelandschaft, dann in Weißensee war das noch, hinterm Haus, da und den ganzen Tag draußen, also und alles war grün und es gab nicht so viele Autos. Und alles.
Ja gut, ich weiß, also, so eine Sache sind ja, natürlich genau. Ganz schön, aber ich glaube, die waren zu der Zeit überall genau. So. Ne? Weniger Autos war im Westen auch und grün
stimmt, vielleicht auch. Stimmt.
Aber die Kinder waren so fies.
Ja.
Ich bin zweimal so schlimm verprügelt worden. Einmal haben sie mir die Schneidezähne, beide Schneidezähne ausgeschlagen. Und da in Marzahn eben. Oder Beispiel, meine Mutter hat mich zur Schule verabschiedet und dann war sie eben halbnackt. Und das hat ein vorbeikommendes, also an der Wohnungstür vorbeikommendes Kind beobachtet, das auch bei uns im Haus wohnte. Ja, da bin ich zum Gespött der ganzen Schule geworden. Deine Mutter hat nichts an beim Verabschieden. Und das war ich so einfach nicht gewöhnt, weil da, wo ich hergekommen bin, waren irgendwie alle nackt und fröhlich.
Ja, ja, es gab halt so diese zwei Welten vielleicht auch. Also wir hatten auch so eine Doppelwelt. Ich hatte auch diese also mega schöne Hippie-Kinderwelt so mit den anderen Hippie-Eltern und den anderen Hippie-Kindern. Leider du halt auch nicht dabei, also absurd. Mhm. Und aber eben diese Welt in der Schule, die extrem hart war. Also da wurde man wegen der kleinsten Abweichung von der Linie sozusagen zurechtgewiesen. Also ich weiß, also ich hatte manchmal verschiedenfarbige Socken an oder Schlüppi rutschte, Frotti Schlüppi. Mhm. Das wurde wochenlang das thematisiert.
Das ist natürlich sehr unangenehm. Aber du hast mir erzählt, es gab auch Sachen, die dir richtig gut gefallen haben in der Schule. Zum Beispiel diese mehr oder weniger militärische Art, mit Kindern umzugehen, das lag dir.
Ja, komischerweise. Vielleicht war also das. Ich war eigentlich bis zur 8. Klasse sehr gut in der Schule und auch sehr angepasst und habe gerne gelernt. Und ich habe das zum Beispiel, ich habe nicht verstanden im Sportunterricht. Da musste man sich ja immer so im militärisch so in Reihe der Größe nach hinstellen. Und dann wurde so Meldung gemacht, also wie in der Armee so. Ich kann die Kommandos jetzt doch nicht mehr referieren, aber es war Augen geradeaus, Augen links, rührt euch. Ich melde die Klasse sowieso, ist zum Sportunterricht bereit.
Sportfrei.
So. Sportfrei, genau. Und jedes Mal gab es Probleme mit diesen doofen Klassenkameraden. Jedes Mal ein Gehampel und Gewimmel. Wo ich dachte, jetzt stellt euch doch einfach so hin und kannst doch merken, links Kerstin, rechts Nancy.
Ronny,
oder genau. Und jedes Mal, nein, du, ich bin größer, ich bin kleiner. Und haben sie sich nicht gemerkt oder auch einfach hinter der Linie zu stehen.
Aber ja, du mochtest das. Es gab dir Orientierung und eine Form von Glückseligkeit, wenn die Sachen funktioniert haben.
Ja, das war eben das, was überschaubar war. Das waren klare Signale. Und da hat eben auch nicht mehr gezählt, ob man, das war so eine Gleichheit, vielleicht war es das. Mhm. Vielleicht bin ich doch so ein Kommunist. Da hat nicht gezählt, ob der Schlüppi rutscht oder die Socken verschieden sind.
Sondern dass du begriffen hast, wo man stehen muss.
Genau. Weil ich wusste, wo ich stehen muss und wo die Augen hingehören, geradeaus, links. Und die Meldung und gerade stehen und sich rühren und das wurde dann auch anerkannt.
Jetzt gibt es noch eine zweite Gemeinsamkeit, die wir festgestellt haben. Ich hatte schon erwähnt, dass ich in Marzahn gelebt habe und in dem Haus, in dem wir wohnten, hatte jede Wohnung einen Balkon, auch die im Erdgeschoss. Und darunter, unter diesem Balkon, da konnte man gut spielen als kleines Kind und sich eine Bude bauen. 3 von 4 Wänden waren ja schon da. Wir haben immer so lange gespielt, bis wir gemerkt haben, oh Mist, hier riecht's doch nach Pipi. Irgendwer hatte da in die Ecke gemacht. War ja kein Problem, sind wir einfach weitergezogen zum nächsten Balkon und haben da weitergespielt. Und das ist für mich eine sehr eindrückliche Kindheitserinnerung aus Marzahn in der DDR. Jetzt hast du mir erzählt, die Keller in genau diesen Häusern hatten auch so eine bauliche Besonderheit. Was war da so, was war da anders?
Also wenn man in die Kellertreppe runtergegangen ist, gab es da architektonisch unter dem Treppenelement eine Lücke, die praktisch einen Verschlag, den man nur reinkam, wenn man so auf alle Viere gegangen ist, da war so eine kleine Luke und da gab es wie so ein Hohlraum unter
Winkel.
Der Treppe. Einen toten Winkel, genau. Und da hatte eine Freundin von mir, ist eben nach Ahrensfelde gezogen. Und
Ahrensfelde, da habe ich auch gelebt.
Clique. Ja.
Und dann habt ihr euch also, unten in diesem Keller getroffen, was genau. Habt ihr da gemacht?
Na, das war eben so in den 90ern schon, also kurz nach der Wende. Also sag ich wirklich, wir waren 14, wir haben da geraucht in diesem Verschlag. Und da haben die Jungs oder diese Marzahner Jugendlichen haben sich da so eine Matratze halt reingeschoben gehabt und so ein Brett als Tisch. Und da wir haben da bei strahlendem Sonnenschein, haben wir da im Keller gehockt und geraucht und bei Kerzenlicht gesessen und so ein komisches Kartenspiel gespielt, wo man sich immer so die
Finger hauen musste.
Ritzt. Genau, oh, dass man so richtig bluten sollte. Ja.
Ich sag dir, das war grausam dort, dieses Spielen. Wenn du nicht die richtige Nummer hattest, hast du richtig mit dem ganzen Kartendeck auf die Knöchel gekriegt. Oh.
Es war irgendwie sehr, sehr gewaltfixiert, die DDR. Also irgendwie, das war doch eine gewalttätige Gesellschaft, glaube ich. Und dann haben wir da eben Marlboro geraucht, da unten, bis einem übel war. Und dann hat man das so Nazitum so ein bisschen übersehen, bis dann... es sei denn, wenn man so die Wände angeleuchtet hat, ist mir dann aber erst so nach Stunden aufgefallen, nachdem ich das erste Mal da war, waren halt die Wände, das war schon krass, die waren komplett irgendwie wie so ein Gefängnis, aber also so mit so Hakenkreuzen.
Ich stelle mir das wirklich vor, also eine Kerze wird illuminiert und in dem Moment werden unzählige Hakenkreuze an den Wänden sichtbar.
Genau, wie so eine Netflix-Serie. Ne? Genau, wenn das bei Netflix wäre, würde man wahrscheinlich sagen, das ist also totale Vorurteile gegen Ossis und so. Ja. Aber das waren halt neue Hakenkreuze. Das Haus war ja sozusagen auch relativ neu. Man kann es nicht, es war nicht original aus der alten Zeit.
Bei flackernden Hakenkreuzen hast du geraucht, bis dir schlecht wurde.
Genau.
Naja, schön.
Mit Björn und Melanie. Ja, klar. Schön war's.
Jeder kannte eine Melanie.
Ach. Ja, aber ja, die habe ich aber vor kurzem wieder getroffen. Ist ganz nett geworden. War ganz nett. Gott. Obwohl sie mir damals noch eine Kippe auf der Hand ausgedrückt hat.
Und natürlich sind so DDR-Kindheiten auf eine Art auch immer einsam gewesen, aber. Welche Kindheit ist das nicht? Der Volksmund sagt, Freundschaften sind wie Vögelchen und wenn sie zu dir zurückkommen, darfst du sie für immer einsperren. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall aber hatte dieses Zitat etwas mit Freiwilligkeit zu tun. Jetzt sind Freundschaften nicht wie Liebesbeziehungen durch ein relativ klares Regelwerk gekennzeichnet. Hier gibt es natürlich regionale und Generationsunterschiede bei Liebesgeschichten. Freundschaften sind ein weniger gut durchorganisiertes Feld und deswegen kann es vorkommen, dass zwei Menschen sich ja über den Status der Freundschaft überhaupt nicht einig sind, aber das vielleicht nicht zur Sprache bringen. Hier kommt unsere Lieblingsfreundschaftsforscherin ins Spiel. Willkommen, Julia Hamann.
Plus eins. Die Antwort.
Hi, Julia.
Hi.
Ja, Julia, wie beendet man denn eine Freundschaft diplomatisch und doch deutlich? Und wie vielleicht umgehen mit zurückgewiesener Freundschaft? Wenn du möchtest, mache ich ein Beispiel für dich.
Ja, hau raus.
Ich habe eine, früher war das eine gute Freundin, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Und irgendwann reagierte die auf meine Anrufe nicht mehr. Und dann habe ich auch so gedacht, ja, kann ja gar nicht sein. Und da man bei Freundschaften nicht so sehr mal das Gefühl hat, es ist ein Machtspiel oder auch nicht so denkt, man wird gerade dominiert, habe ich halt immer und immer wieder angerufen. Und irgendwann sagte diese wirklich ehemals enge Freundin, Caro, warte doch bitte, bis ich mich bei dir melde. Und das ist einfach nie passiert. Das liegt anderthalb Jahre zurück. Das ist nie passiert. Ich muss davon ausgehen, dass sie gesagt hat, Caro, diese Freundschaft war einmal.
Ich hoffe, die Person hört das jetzt und schämt sich angemessen.
Nö, ach, ja, ich meine, immerhin hat sie was dazu gesagt. Ja, ich finde gar nicht, dass sie sich unbedingt schämen muss. Und Gott sei Dank habe ich das lesen können, was sie mir sagen wollte. Nämlich, wir sind nicht mehr befreundet. Findest du, sie hat das gut gespielt oder hätte sie das besser machen können?
Also ich glaube, man muss ja, genau wie du gesagt hast, da gucken, dass Freundschaften so eine große Bandbreite umfassen. Ne? Da gibt es irgendwie so Sportfreundschaften und Busenfreundschaften und Sandkastenfreundschaften.
Die Mischung aus Sport- und Busenfreundschaften sind Sport-BH-Freundschaften, oder?
Sport-BH-Freundschaften, die berühmte Sport-BH-Freundschaft. Ja. Ne? Und natürlich gibt es da Trennungen oder ein Ende von Freundschaften, die sind wirklich wie das Ende von Liebesbeziehungen und dann auch dramatisch. Und dann gibt es wiederum welche, die laufen vielleicht einfach aus oder die sind so phasenweise während des Studiums oder während man einen gemeinsamen Job macht. Und dann kann man auch total eng sein, aber dann hat das irgendwie wieder so ein natürliches Ende. Und dass ich in der Forschung jetzt berichtet bekomme oder auch in meinen eigenen Freundschaften, dass man so richtig wie deine Freundin so ein Schlussmachgespräch führt oder so ein verstecktes Schlussmachgespräch, das ist tatsächlich eher selten. Ich würde sagen, sie hat das ganz gut gemacht, in dem Sinne, dass du ja offensichtlich nicht beleidigt bist danach. Und dann ist es doch gut.
Nee, genau. Aber weil du jetzt sagst, Freundschaften laufen auch manchmal auseinander, das hat ja dann auch eine gewisse Gegenseitigkeit. Wenn zwei Leute sich nicht mehr melden, dann ist auch, denke ich, keinem wehgetan worden. Was jetzt aber machen, also wenn wir das jetzt einmal rumdrehen und jemand meldet sich immer wieder, sagen wir mal, jetzt aus der Luft gegriffen, Kindergartenfreund, meldet sich und sagt, hey, was geht ab? wie läuft's oder so? Und man will das nicht, aber es ist so schwer zu sagen, hey, ich sehe uns gar nicht mehr als Freunde. Was wäre in so einem Fall denn diplomatisch und vor allem am wenigsten verletzend für den anderen etwas anhänglichen Part?
Also ich glaube, man kann sich da überlegen, wie ehrlich man mit der Person sein möchte. Man kann ein ganz klassisches Beziehungsgespräch führen und sagen, es liegt an mir, nicht an dir. Oder ich bin nicht mehr verliebt
in dich. Lass uns Freunde bleiben, kommt irgendwie nicht in Frage. Lass uns Freunde bleiben. Das ist
ein bisschen schwierig, genau. Und man kann natürlich auch, und ich finde das auch völlig legitim, sich Ausreden suchen. Also wenn die Beziehung auf einer kommunikativen Ebene nicht so eng ist und man auch nicht weiß, wie es der anderen Person damit geht, wenn man so kommunikativ die Beziehung auflöst, dann kann man auch sagen, ich habe gerade wenig Zeit. Oder vielleicht einfach erstmal mit dem Hinweis starten, du, das ist mir zu eng, lass mir mehr Raum. Vielleicht entwickelt sich dann ja auch wirklich noch Raum oder ja, vielleicht auch nicht.
Darf ich auch was sagen?
Ja, bitte, Ruth.
Also ich kenne das von mir, dass ich dann meistens, wenn ich dann wirklich keine Lust mehr auf jemand habe, dann ist aber auch schon was vorgefallen und dann habe ich auch keine Lust auf ein klärendes Gespräch, weil das führt man ja, das habe ich auch schon geführt, weil man die Hoffnung hat, danach wird was besser. Aber wenn man einfach keine Lust mehr auf diesen Menschen hat, dann will man da auch nichts klären, weil dann würde das ja wieder näher zusammenbringen.
Meine, wenn man sich mal nahe gestanden hat, finde ich, dann entsteht da eine gewisse menschliche Verpflichtung, sich auch dazu zu äußern, wenn man mit demjenigen jetzt nichts mehr zu tun haben will. Einfach nur Decke über den Kopf und lalala, ich höre dich nicht, ist ein bisschen...
Naja, ich habe ja immer so einen Drei-Stufen-Plan. Das heißt, ich bin also sehr so ausweichend sozusagen, eben so, ja, ich habe keine Zeit, ich melde mich dann und so. Weil ich dann auf mir selbst noch diese Hintertür auflassen will. Ja, vielleicht ist das jetzt, bin ich doch gar nicht so sauer, sondern reagiere gerade über und vielleicht gibt sich das. Ich merke, es tut es nicht. Und dann versuche ich es mit Ghosting. Also dann denke ich, jetzt kann die andere doch mal schnallen. Ich habe keinen Bock. Jetzt habe ich schon 5-mal abgesagt und jetzt melde ich mich gar nicht zurück. Jetzt muss doch mal der Groschen fallen lassen. Die Sache ist vorbei. Und wenn das dann nicht klappt und dann eine Aussprache gefordert wird, ja, dann versuche ich die halt so zu regeln, dass das wirklich nur eine Aussage von mir ist und keine Antwort leider mehr.
Also, bitte, Frau Hamann, können Sie der Frau Herzberg mal den Kopf waschen? Die macht ja nun alles falsch.
Böse, ne?
Ja, ist auf jeden Fall sehr Tinder-like, das Vorgehen. Also ich glaube auch, es ist wirklich nicht selten, dass Freundschaften so auslaufen. Und auch, dass es da noch so unterschiedliche Verhandlungen drum gibt, was bedeutet das denn jetzt? Aber natürlich, dass man so hart sein muss, quasi jemanden zu ghosten und das auch so bezeichnen kann und für sich selbst so wahrnehmen kann, dass das Ghosting ist.
Aber wenn ich
dann
ja schon wütend bin, weil ich ja schon wütend bin und meistens ja auch schon vorher ich das dann schon gesagt habe, was mich, also die Problematiken ja schon angesprochen habe, und wenn dann keine Änderung eintritt, dann ist es halt vorbei. So ist es dann. Ja.
Ich kenne das eher, dass ich merke, dass mir die Personen nicht so wichtig sind, wie ich den Personen wichtig bin. Und das ist tatsächlich total schwer, kommunikativ aufzulösen. Dass ich da für mich dann sagen müsste, ja, ich verstehe das schon, dass du Kontakt halten möchtest, aber das, nö, das, ich fühle das nicht. Und das ist wirklich was, was sich nicht gut sagen lässt.
Also je länger wir darüber sprechen, umso mehr finde ich wirklich, dass meine Freundin, ich sage jetzt einfach mal ihren schönen Vornamen Efi, das ganz gut gemacht hat. Diese Art, wie sie mit mir gebrochen hat, eigentlich hat sie das doch sehr, sie war ehrlich, sie war diplomatisch, sie hat es irgendwie, und ich habe es irgendwann verstanden.
Und sie könnte ja sogar zurückkommen, weil sie ja gesagt hat, ich melde mich dann wieder. Sie hat ja noch
clever.
Ja, das finde ich, ja, das finde ich, das ist ja eigentlich okay.
Was ich jetzt ein bisschen raushöre, ist, wie bei sehr, sehr vielen Dingen im Leben, Ehrlichkeit ist King und man sollte das eigentlich bringen.
Würde das auch sagen. Wenn man mal eben die Person lieb gehabt hat oder geliebt hat oder wie auch immer, dann ist Ehrlichkeit King. Und ansonsten kann man vielleicht darauf bauen, dass viele Beziehungen tatsächlich in ihrer Intensität zunehmen und auch wieder abnehmen und dann sich kurz vorgaukeln, dass es vielleicht eine Phase ist oder vielleicht ist es ja auch tatsächlich eine Phase und die Intensität nimmt wieder zu.
Also rätst du zu ein bisschen Gelassenheit und dass man da den Druck rausnimmt in solchen Situationen?
Ja, nee, ich würde wirklich sagen, ich habe so eine Handvoll Freundinnen, wenn da was wäre, dann müsste ich mit denen ins Gespräch gehen, weil das sind meine Beziehungspartnerinnen, so wie also sind ganz, ganz enge Personen für mich. Ja. Und dann gibt es ein Meer von anderen, also Meer ist jetzt so beliebt ich jetzt nicht, aber da gibt es viele andere und da würde ich sagen, nee, da ist es nicht nötig. Da kann ich auch sagen, du, das stört mich, wenn mir das wichtig ist, das zu klären oder wenn es darum geht, dass ich eine politische Haltung daneben finde oder ne, was wirklich relevant ist. Und ansonsten bin ich denen aber nicht so viel schuldig in meiner Wahrnehmung.
Das ist vielleicht ein ganz gutes Fazit, dass man sich selbst überlegt, wie viel bin ich demjenigen schuldig und so viel zahle ich dann auch.
Ja.
Das ist schön. Ja. Julia und Ruth, da sind wir ja doch noch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Julia, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, einen schönen
Sehr
Tag
gerne.
Für dich noch. Bis bald.
Viel Spaß euch beiden noch.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Ruth, du hast ein Buch geschrieben. Es heißt, wie man mit einem Mann unglücklich wird. Dieses Buch liegt hier vor mir. Ich kann es auch vielleicht mal für alle beschreiben. Es ist klein und es ist ganz giftgrün, weil, das hast du mir erklärt, es geht ja um eine toxische Beziehung in diesem Buch und daher das giftige Grün. Und man sieht dich auf so einer Art Tisch, glaube ich, sitzt du. Und du hast so eine russische Wollfellmütze auf. Und hängst an einem Schnurtelefon und guckst wie ein beleidigtes Kind nach unten auf deine Knie. Okay. Und es ist also vor allem, das Cover ist sehr gelungen, aber das Buch tatsächlich auch. Es geht, habe ich schon gesagt, um eine giftige Beziehung in diesem Buch. Wodurch ist denn so eine giftige Beziehung gekennzeichnet?
Die ist gekennzeichnet, ich habe mich informiert durch und ist auch beschrieben, gekennzeichnet durch ein sehr schnelles Gefühl sehr starker Nähe, was also überrumpelt, also was so eigentlich wie Liebe sein soll, der magische Moment, dass man wovon alle träumen, so dass man sich nicht mehr im Griff hat, die Gefühle überrennen einen, man denkt, das ist die Person meines Lebens hier, das ist kein Zweifel möglich, endlich ist sie da oder er. Und dann kommt darauf die nächste Etappe, dass irgendwie alles ist erst super und dann versteht man aber nicht, was das eigentlich ist. Also die Person meldet sich auf einmal nicht mehr. Man denkt, das kann nicht sein. Wir hatten noch gerade, war doch alles prima. Ich habe noch nie so eine Verbundenheit und Einigkeit mit einem Menschen gespürt. Wieso lässt er mich hier so hängen, behandelt mich sowas von mies, antwortet. Also ich kriege keine Antwort auf meine Nachricht. oder er schreibt, normalerweise sollen ja Männer eigentlich immer zuerst schreiben, macht er nicht. Und dann denkt man, na gut, mache ich, dann schreibe ich halt. Keine Antwort. Und dann irgendwann doch eine Antwort. Ja, habt ihr irgendwie komische Ausrede? Und dann geht das immer so weiter in so einem Hin und Her zwischen... Und man versteht nicht, was los ist. Und dann wird man irgendwann auch noch schlecht behandelt.
Jetzt gibt es ja versteht. Also genau. Dieses anfängliche Gefühl der Verbundenheit und der totalen, des sich zueinander hingezogen fühlen, das gibt es ja alles auch in gut. Gibt es sowas wie ein Frühwarnsystem? Also was würdest du sagen, an welcher Stelle sollte Frau ihre Beine in die Hand nehmen und laufen?
Genau, es gibt diese sogenannten Red Flags, die roten Flaggen, die First Date Warning Signs, die Warnzeichen. Das gibt eine ganze Wissenschaft. Also zum Beispiel, wenn er das nicht als Beziehung labeln will oder wenn er so sagt, wenn man so gesagt bekommt, ja, lass uns das doch jetzt nicht so, ist doch toll, was wir haben, erschlag das doch jetzt nicht mit so einem Begriff, Beziehung, das ist doch gleich, das tötet doch unser lebendiges Miteinandersein.
Aber warte mal, wieso habe ich gerade das Gefühl, wir reden über eine amerikanische Beziehung? Also dieses, die englischen Begriffe, mit denen du jetzt arbeitest, das kommt mir alles vor, als würdest du das amerikanische Dating-Modell, was ja noch viel klareren, strengeren Regeln folgt, eins zu eins auf uns übertragen. Das kann doch so gar nicht funktionieren.
Das sind auch so billige Weisheiten, an die ich, ich hatte ja auch schon einige Beziehungen. Ich habe das auch immer so ein bisschen abgelehnt, weil ich dachte, man kann das doch nicht alles so runterrechnen. Menschen sind Menschen, man kann doch jetzt nicht die Zeit stoppen, wann jetzt auf eine SMS geantwortet wird, ist doch langweilig. Aber so nach 3 Tagen fängt man dann an, eben so misstrauisch zu werden und dann zu googeln, warum antwortet er nicht? Und dann kommt man ganz schnell auf diese amerikanischen Sachen, weil die Amis sind effizient.
Aber es geht dabei nie um Liebe, es geht immer nur um Regeln. Alles, was ich über amerikanisches Dating weiß, ist in meinen Augen absolut für die Tonne. Und die wenigen Amerikaner, denen ich unterstelle, dass sie wissen, was Liebe ist und das auch leben, das ist einfach eine ganz kleine Anzahl. Also sich überhaupt an Amis dazu orientieren, finde ich schon falsch.
Ja, da kannten wir uns halt nicht. Das Schicksal hat uns halt noch nicht. Wenn ich dich um Rat gefragt hätte, hättest du mir vielleicht sowas gesagt. Und ich habe ja auch auf meinen... Herz in solchen Sachen gehört und dachte, nee, ich werde das nicht so runterrechnen. Aber du hast mich gefragt, wann sollte man rausgehen?
Du hast recht,
genau. Ja, ich antworte, du hast damit angefangen. Ich würde immer sagen, egal, lass sie doch machen, was er will. Gib ihm doch die Zeit und den Raum.
Ich dachte, es gibt vielleicht auch ein europäisches Modell.
Naja, Menschen sind halt Menschen, die... ich kannte das früher nicht zum Beispiel, ne, mit diesen, also als ich so Anfang 20 war, da hat man sich verknallt, dann wurde das erwidert und wenn nicht, dann war ciao und dann war das auch okay. Dann hat man vielleicht so, das war nicht so, es gab das nicht, glaube ich. Ja. Ich weiß es nicht, ob sich das heute auch vielleicht geändert hat. Ich war dann lange liiert und als ich wieder ein Single-Dasein eintauchte, war ich damit Verhaltensweisen konfrontiert, die ich nicht verstanden habe und dann...
Und daher,
also das gab's früher nicht.
Und daher hast du ja auch einen Ratgeber geschrieben. Jetzt ist deine Protagonistin ja kreuzunglücklich. Trotzdem sagst du, es ist ein Ratgeber. Bedeutet das vielleicht, dass ich als deine Kundschaft auf der Suche nach Rat alles ganz genau umgekehrt machen muss, damit ich so dann zu einer glücklichen Partnerschaft gelange?
Ich glaube, dass Ratgeber eigentlich, die sind interessant. Ne? Man kann da so einiges lernen, aber meine Schwester hat zum Beispiel gesagt, wenn man anfängt, wegen einer Beziehung Ratgeber zu konsultieren, dann ist die Sache vorbei. Weil entweder es flutscht halt oder es flutscht nicht. Aber wenn du jetzt anfängst, nicht mehr mit der Person zu sprechen oder die mit dir nicht spricht, du kannst die Fragen nicht an die Person direkt richten, weil die antwortet halt nicht. Und dann guckst du bei Google, warum antwortet er nicht? Mhm. Dann bist du eigentlich schon aus der Kommunikation raus, weil du versuchst dann, es gibt kein Gegenüber. Also aus dem, was ich so in meinem Leben jetzt gelernt habe, würde ich da aussteigen, wenn ich merke, es gibt kein Gegenüber. Da ist auch egal, also ob man jetzt sich meldet oder nicht meldet oder den, weiß ich nicht, sich mysteriös gibt oder dies oder jenes macht.
Also den, no, ich glaube, genau. das ist, glaube ich, der Beziehungskiller Nummer eins. Gib dich mysteriös. Wie wir uns schon verdreht haben, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, um auf irgendeine Art und Weise mysteriös zu wirken. Das ist im Nachhinein immer total albern, während man das macht. Hat das schon einen gewissen heiligen Ernst. Dein Buch liest sich auch gar nicht wie ein Ratgeber. Ne? Irgendwie hat es einen Rhythmus, einen Beat, wenn man so will.
Ich wollte noch sagen, das Buch ist ein Roman. Also ich habe den Ratgebertitel dem Buch nur gegeben, weil es einmal ein super Titel ist, wie man mit einem Mann unglücklich wird. Und es hat auch schon Leuten gegen Liebeskummer geholfen. Ich habe eine Leserin schrieb mir, vielen Dank, ich hatte heute Morgen hatte ich Hardcore-Liebeskummer, ich habe dein Buch gelesen und jetzt geht es mir besser. Und da habe ich gedacht, dafür habe ich es geschrieben.
Sehr verehrte Damen, liebe Herren, Ruth Herzberg ist geballte Poesie. Vielen Dank fürs hier bei mir sein bei Plus Eins.
Ich bin Charlotte, 34 Jahre alt und ich hatte letztens Glück. Ich bin dadurch, dass ich Schauspielerin bin und die letzten Monate viel zu Hause war und auch alleine wohne, ja, war ich so ein bisschen, ach Mensch, das ist ja gar nicht so spannend, wenn man die ganze Zeit alleine ist und normalerweise irgendwie mit vielen Kollegen auf der Bühne Austausch hat. Und dann stand meine Wohnungstüre offen und die Wohnungstüre meiner Nachbarin. Und dann kam Gustav in meine Wohnung. Und zwar ist es eine kleine schwarze Katze, ein Kater. Der saß dann hier rum und ich dachte, okay, hallo, wer bist du? Bin dann irgendwann rüber zu meiner Nachbarin und habe gesagt, du, ich glaube, deine Katze ist gerade zu mir gekommen. Dann sagte sie so, ja, auch wenn du ihn magst, kannst du noch ein bisschen behalten. Bringst du einfach rüber, wenn du keinen Bock mehr hast. Dann habe ich ein bisschen Zeit mit Gustav verbracht, habe ihn lieben gelernt. Habe ihn wieder rübergebracht und war danach sehr traurig und dachte so, oh, ich will auch eine Katze, aber ich kann ja nicht die Katze wegnehmen. Und habe meine Nachbarin dann eine Woche später auf dem Hausflur getroffen und nach so ein bisschen Smalltalk gesagt, oh, ich habe mich so in deinen Gustav verliebt. Und dann sagte sie, willst du ihn haben? Ja, also schon, aber. Und dann sagte sie, ja, ich ziehe um und meine Freundin hat eine Katzenhaarallergie. Deswegen kann ich ihn wahrscheinlich nicht mitnehmen. Dann war ich erstmal so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich so dachte, oh, wenn dann mal irgendwann wieder mein normales Leben anfängt, bin ich ja wieder viel unterwegs und kann ich mir dann eine Katze, geht das dann? Ist das nicht fies? Und hin und her. Ich habe ihn auf jeden Fall erstmal genommen, gesagt, ja, probieren wir aus. Dann vermisste sie ihn auch wieder ganz doll und dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt und haben gedacht, ja, dann machen wir es einfach so, er bleibt bei mir und wenn ich weg muss, für ein Theaterstück oder zum Dreh, dann nimmt sie ihn wieder. Und seitdem bin ich nicht mehr alleine in meiner Wohnung, sondern habe einen kleinen, fälligen, schwarzen Mitbewohner namens Gustav.
Bei mir in diesem Lieblingsgast-Podcast von Plus Eins war Ruth Herzberg, die Frau, die endlich mal gesagt hat, wie man mit einem Mann unglücklich wird. Ein bisschen behaupte ich immer noch, wenn man das Gegenteil von dem macht, was sie da aufgeschrieben hat, wird man unter Umständen, vergrößert man vielleicht seine Chancen auf partnerschaftliches Glück. Es war sehr schön, mit dir zu reden, meine Liebe. Hoffentlich sehen wir uns bald einmal wieder in echt.
Ja, bitte. Das würde ich auch gerne. Und dann erklärst du mir mal bitte, was das Gegenteil sein soll. Dann lerne ich vielleicht was.
Dann verfasse ich einen Aufsatz, bis wir uns wiedersehen. Ja, wie man mit einem Partner so eine Art zufrieden wird, heißt der.
Liebe Caro, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Schön, dass du da warst. Ja. Tschüss, ja. Gut. Sie merken es, der Trend geht zum Zweitpodcast. Das hier bei der mit dem Lieblingsgast. Und unser zweiter Podcast, das ist unser Geschichten-Podcast. Dort erwartet Sie heute außer mir Sabine Adler mit einer sehr interessanten Geschichte. Eine Geschichte, in der es um einen Mann geht, der ja, man kann schon sagen, so eine Art Hasskarriere hinter sich hat und jahrelang Verschwörungstheorien und rassistischen Netzwerken anhing.
Das war mit diesem Hass, man ist da morgens aufgestanden damit, man hat den Hass wieder mit ins Bett genommen und es war auch eine Paranoia. Die Paranoia, dass die Polizei morgens kommt, in die Türe eintritt, auf gut Deutsch, und dass der Race War, der Rassenkrieg anfängt oder dass die Juden dann die Weltherrschaft übernehmen. Man hatte vor allem Angst gehabt und auch vor Verrätern, vor allem, das war so omnipräsent.